Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 53. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich der einzigartige, der sagenumwobene Pascal.
Hallo Chris, hallo Zuhörer.
Kleine Insider-Information für euch Hörer. Pascal und ich haben es tatsächlich am vergangenen Wochenende geschafft, uns zum ersten Mal persönlich in die Arme zu nehmen und es war wunderschön, würde ich jetzt von meiner Seite aus behaupten.
Ja, das war auch noch einfach, es war so, also der Metakreis hat sich geschlossen, weil es dann ja halt auch noch auf der, ich denke mal, das darf ich sagen, auf der Geburtstagsfeier unseres werten Stammgastes André war.
Tatsächlich.
Und ja, entsprechend hat sich alles geschlossen und man könnte jetzt sogar noch ganz nochmal, um so eine etwas gewollte bzw. gestellte Überleitung zu machen, haben uns dann das erste Mal da im Rahmen des Kirschblütenfests, was einmal jährlich in Hamburg stattfindet, zum ersten Mal gesehen, was ja wiederum auch etwas ist, was aus Japan kommt, was jetzt sogar heute zur Folge passt.
Tatsächlich, denn wir reden heute in unserer Episode bewusst, weil auch das wollen wir euch natürlich gönnen, neben all den bekannten Klassikern und beliebten Horrorfilmen, wollen wir natürlich auch in aller Regelmäßigkeit die größten Enten der Horrorfilmgeschichte besprechen und haben uns da Enten. Obwohl, Ente kann man auch sagen,
ne? Ich weiß nicht. Geht beides, ja. Wobei, nee, eine Ente ist, glaube ich, eine Lügenstory.
Ja, stimmt, eine Lame Duck, genau. Ja, genau, logischerweise. Und wir haben uns da auch einen relativ aktuellen Film herausgesucht, nämlich, Pascal hatte schon angekündigt, The Forest aus dem Jahre 2016 von Regisseur Jason Zada, der hier sein Spielfilmdebüt gegeben hat und seitdem auch nichts mehr gemacht hat. Pascal, The Forest, worum geht's?
Als die Amerikanerin Sarah erfährt, dass ihre Zwillingsschwester Jazz vermisst wird, macht sie sich große Sorgen. Und das aus gutem Grund, denn Jazz soll in den in Japan befindlichen Aokigahara-Wald betreten haben. Ein Wald, der dafür bekannt ist, dass Menschen ihn aufsuchen, um dort Suizid zu begehen. Allerdings ist Sarah davon überzeugt, dass Jazz noch lebt, und so macht sie sich auf die Reise nach Japan, um selber nach ihrer Schwester zu suchen. Dabei lernt sie den australischen Journalisten Aiden kennen, welcher den Wald um die Umgebung aktuell besucht, um dort für ein Magazin einen Reisebericht zu schreiben. In Begleitung eines japanischen Guides machen sich die beiden auf, um Sarahs vermisste Schwester rechtzeitig zu finden, bevor sie Selbstmord begeht oder den bösartigen Geistern, die im Wald hausen sollen, zum Opfer fällt.
Ja, Pascal hat es eben angedeutet, unser heutiger Film handelt vom Aokigahara, den man in westlichen Hemisphären auch als Suicide- oder Selbstmordwald bzw. Suicide Forest kennt. Das ist ein 35 Quadratkilometer großer Wald am Rande des berühmten Fujis. Und dieser Wald wird mit Dämonen assoziiert in Japan und ist ein ziemlich markanter und bekannter Ort für Menschen, die Selbstmord begehen wollen. Und seit Anfang der 70er Jahre wird dieser Aokigahara mehrmals pro Jahr von Polizei und Feuerwehr nach Leichen durchsucht. Und sogar, da gibt es sogar Hinweisschilder am Eingang dieses Waldes mit Telefonnummern von der ortsansässigen Telefonseelsorge. Und trotzdem steigt die Zahl der Toten dort Jahr für Jahr, die Leichen quasi, die dort Jahr für Jahr aus dem Aokigahara gefischt werden, steigt stetig an. Und 2008 überschritten die Beamten dort erstmals die morbide Marke der Dreistelligkeit. Ja, wo kommt es her, Pascal?
Das hat jetzt so meinen Recherchen nach mehrere Ursprünge, die jetzt auch speziell dann diesen Wald betreffen. Aber einmal grundsätzlich allgemein ist es wohl so, dass halt auch im 19. Jahrhundert in Japan arme Familien, die halt wenig hatten, durchaus gezwungen waren, makabererweise und auch traurigerweise halt pflegebedürftige Verwandte und Menschen, die halt, sag ich mal, nicht mehr selber für ihr Leben aufkommen konnten, so gesehen, halt wirklich mit denen in den Wald zu gehen, um die dort dann mehr oder weniger zurückzulassen und sterben zu lassen, halt gerade während in Hungersnöten und so weiter. Woraus sich dann halt auch viele urbane Legenden gesponnen haben, bezogen darauf, dass halt jetzt noch die Geister der Menschen, die dann dort zurückgelassen wurden, in diesen Wäldern noch existieren und jetzt Menschen, die dann den Wald besuchen, halt heimsuchen und quasi nach deren Leben lechzen. Und jetzt nochmal speziell auf den Akku Aokigahara. Das wird uns, glaube ich, noch heute ein paar Mal misslingen, diesen
ja, bald auszusprechen. Wir sprechen ihn auch garantiert falsch aus, weil da bestimmt wieder irgendwelche Buchstaben ausgelassen werden. Da ist wahrscheinlich Akigahara.
Irgendwie so. Da gibt es nochmal, kann man nochmal zurück, beziehungsweise da gibt es einen Autoren, Matsumoto Seicho. Und der hat zwei Romane geschrieben in den 50er Jahren, die halt sich auch beide genau um diesen Wald drehen und halt auch jeweils dann eine Suizidgeschichte zum Thema haben, was dann wohl auch nochmal, ja, den Mythos und so weiter halt umso noch mehr gesponnen hat und das halt noch mehr in den, quasi hat sich das noch mehr in den Köpfen der dort ansässigen Menschen in Japan halt gefestigt, dass dieser Wald halt der Suizidwald ist. Und tatsächlich ist es dann auch einfach so, dass viele Menschen das dann ja nach und nach immer mehr angenommen haben, im Sinne von diesen Wald dazu benutzt haben, um sich dann selbst das Leben zu nehmen. Ja, Chris, wann hast du das allererste Mal von diesem Wald, dass der so in der Form existiert und den ja den Suiziden da drin gehört?
Tatsächlich ist es nicht super lange her, aber ist schon... Doch, 3, 4, 5 Jahre ist es auf jeden Fall schon her, lasse ich mich jetzt gerne korrigieren. Da gab es nämlich, ich glaube, es war sogar ein deutscher Comic namens Suicide Forest und der genau diesen Wald und das Thema darum so ein bisschen besprochen hat. Da hatte ich mal 1, 2 Heftchen, hatte ich glaube ich damals gelesen davon. Und bin deshalb dabei so ein bisschen aufmerksam geworden drauf und habe dann auch ein bisschen, zumindest rein oberflächlich, denn mal so die Internetlexika habe ich durchstöbert, ja. Weil es auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Thema ist.
Ja, der wird halt in vielen, vielen popkulturellen Werken wird sich irgendwie auf diesen Wald bezogen. Ich habe das jetzt zu meiner Recherche, ist mir nochmal bewusst geworden, aber 47 Ronin, hast du garantiert auch gesehen, mit Keanu Reeves?
Ja.
Da ist ja auch der Wald dann quasi der, wo er am Anfang ausgesetzt wird, in seiner Jugend. Und was ich jetzt auch noch, das ist mir halt jetzt auch noch erst in der Recherche bewusst gewesen, das ist halt der Skandal um Logan Paul. Sagt dir da was?
Ja, das habe ich zuletzt natürlich mitgekriegt. Das war natürlich eine Sache, die, naja, sollte eigentlich hier schon fast gar keinen Platz mehr in diesem Podcast finden, weil das schon
zu viel leid, aber
Publicity damit bekommen hat, der Idiot.
Ja, genau. Aber das ist mir jetzt auch erst bewusst geworden, dass es halt auch da in diesem Wald war. Naja, nichtsdestotrotz müssen wir nicht näher drauf eingehen. Ich denke mal, die meisten wissen eh, worum es geht. Ja, aber das ist so mehr oder weniger, ja, das ist der Wald und das ist der Grund, warum, beziehungsweise darum ist der Wald so speziell, sagen wir es mal so.
Noch spezieller wird er natürlich, und das ist natürlich für uns der Hauptgrund gewesen, warum wir uns diesen Film angeguckt haben, das Mitwirken von Natalie Dormer, einer unserer geschätzten Lieblingsschauspielerin, die die meisten von euch aus den Hunger Games Filmen Mockingjay 1 und 2 oder aus Game of Thrones oder von den Tudors kennen sollten, könnten. Und die hat es jetzt alleine in diesen Wald verschlagen. Tatsächlich hat sie vor Drehbeginn auch Recherchen in dem echten Wald abgehalten und ist dort auch mit in Begleitung dorthin gegangen mit einem japanischen Wanderführer. Und da hat sie selbst gesagt, dass sie dann beobachtet hat, dass sie zum Beispiel sehr oft auch abseits des Pfades und des Weges mal da lang gegangen ist, um so ein bisschen sich das anzugucken, während ihr japanischer Begleiter halt nicht 1 Millimeter von diesem Hauptweg abgerückt ist, weil er halt dann an diesen, ja, an diese Geschichten dahinter geglaubt hat, ne? Und das fand ich schon ziemlich interessant, ja. Was ein bisschen seltsam ist, finde ich, ist der Einstieg in den Film. Also du hast es gesagt, Sarah, also unsere Hauptfigur, gespielt von der Natalie Dormer, erhält halt diesen Anruf aus Japan und erfährt, dass ihre Schwester einen Ausflug in diesen berühmten Selbstmordwald unternommen hat und bis jetzt nicht zurückgekommen ist. Und wie es nicht anders ist, glaubt Sarah natürlich nicht daran, dass ihre Schwester in den Wald gegangen ist, ihre Schwester Jess, Zwillingsschwester, muss man dazu sagen, ist ganz wichtig, dass sie nicht in den Wald gegangen ist, um Selbstmord zu begehen. Und Sarahs Mann ist halt nicht so begeistert von der Idee, dass seine Frau quasi jetzt nach Japan reisen will, um quasi aus erster Hand zu erfahren, was mit ihrer Schwester geschehen ist. Und das ist sehr komisch, das passiert so in vielleicht 4, 5 Minuten, einfach so reingeworfen wird man in den Film. Und das ist mal ein Storytelling, sag ich mal. Also so einen rasanten und seltsamen Einstieg habe ich tatsächlich selten gesehen. Schade eigentlich, dass er später nicht mehr so schnell in seinem Erzähltempo ist. Aber es war ein komischer Einstieg, oder? Wie man also direkt reingeworfen wird, zack, zack, zack. Und dann ist eigentlich schon alles klar, worum es geht, was es soll, wer das ist. War irgendwie seltsam, hat man selten.
Mhm. Ja, ich fand das auch, aber ich fand es auch trotzdem irre anstrengend. Also
es war, schon, um so zu sagen, das war jetzt kein Lob von mir, ne?
Nee, genau. So habe ich es nicht verstanden, aber ich fand auch das Editing und generell wieder am Anfang der Storyaufbau ist ganz seltsam, weil es dann halt auch viele Szenen gibt, die irgendwie komplett überflüssig erscheinen oder die ganz kurz nur so ein bisschen etablieren sollen, dass sie halt jetzt wahrscheinlich das erste Mal in Japan ist und sich da nicht wohlfühlt. Oder, nee, nicht wohlfühlt ist falsch, dass sie da fremd ist. Weil es gibt ja diese ganz kurze Szene in dem Restaurant, wo sie dann diesen lebenden Riesenscampi oder was auch immer das jetzt genau war, auf dem Teller hatte. Und das war auch so komplett überflüssig. Das war einfach nur so dieses, okay, sie ist jetzt da, sie war da noch nie, sie kennt die Kultur nicht. Okay, gut.
Aber so ein bisschen stereotypisch. Also es ist so ein bisschen Lost in Translation stilistisch dargestellt am Anfang, wie sie in Japan ankommt. Und dann durch so eine typische, mit Reklame durchflutete Straße geht. Und dann bekommt sie natürlich den Kulturschock, wie du sagst, mit diesem lebendigen Essen. Das ist dann halt so, ja, genau das, was wir erwarten würden von einem bescheidenen Drehbuch.
Ja, ich finde, es hilft auch überhaupt nicht dabei, die Figur jetzt besonders irgendwie sympathisch darzustellen. Oder einem, dass sie einem erstmal irgendwie so denkt, okay, das ist jetzt jemand, ja, den finde ich gut in dem Sinne, weil irgendwie, ich finde, die hat so eine gewisse, von Anfang an so eine gewisse Arroganz gemischt mit, na gut, man könnte sie auch nachvollziehen, weil ihre Schwester vermisst ist, das lässt sie aber auch nicht immer durchscheinen, das wirkt auch teilweise, da ist sie auch teilweise sehr kalt, keine Ahnung, das ist, ich weiß nicht, ich fand sie insgesamt nicht sympathisch, schon in den ersten 10 bis 15 Minuten des Films, auch halt, wie sie mit den Leuten da spricht und wie typisch, also man könnte es fast schon so als Klischee amerikanisch bezeichnen, dass es halt vielleicht auch versucht wurde, das so zu zeichnen, als wie so, ja, sie kommt jetzt dahin und versucht gar nicht oder hat gar nicht irgendwie den Anspruch, sich da großartig auf die ja schon doch sehr unterschiedliche Kultur einzulassen. Was jetzt auch vielleicht ein bisschen viel reininterpretiert, aber
naja. Nee, ist ja richtig. Und es geht ja dann auch tatsächlich ziemlich mies weiter. Also wir haben dann nach 8 Minuten kommt dann schon der erste, sag ich mal, Schockmoment oder zumindest das, was man sich hier als Schockmoment gedacht hat, wo dann in so einem Zelt plötzlich in ein Zelt, was in einer Wohnung steht, nehmen dann auf einmal so ein richtig schlechter CGI-Jumpscare passiert. So einfach, wo man sich überhaupt nicht erschreckt, weil auch dieser Jumpscare einfach zu lange geht. Also der kündigt sich so an. Also der kündigt sich zum einen an. Und aber auch, als er dann passiert, geht er irgendwie viel zu lange, als dass man sich erschrecken kann, weil es einfach viel zu lange dauert, diese ganze Entwicklung da. Und es ist dann auch noch fürchterliches CGI. Und dann kommt halt noch, für mich schon einer der schlimmsten Momente des Films, dieser Rückblick. Wenn du siehst, was so ein bisschen historisch hätte ich beinahe gesagt, was so in der Vergangenheit zwischen den Zwillingsschwestern Sarah und Jazz passiert ist, und man muss dazu erwähnen, dass Natalie Dormer halt beide Rollen spielt und das dann so eine typisch beschissene Szene ist, wo du Cut gegen Cut, Cut gegen Cut, Cut gegen Cut bis zum Umfallen hast. Mhm. Und das ist einfach so nervig. Also dann hätte man vielleicht eher irgendwie in CGI investieren sollen, dass man die vielleicht mal zeitgleich im Bild hat oder sowas.
Eine Einstellung gibt es, da sieht man sie beide.
Ja, tatsächlich.
Einmal. Ganz sicher. Aber das halt in so einem stillen Umgebung, dass du das wahrscheinlich halt recht günstig machen kannst. Ich meine, jetzt nicht irgendwie auf einem Covenant-Niveau, dass die sich, ja.
Dass sie sich gegenseitig flöten. Und man muss zum Glück sagen, dass Natalie Dormer als Jazz halt wenig Screentime hat. Weil das funktioniert halt selten sowas, wenn ein Schauspieler jetzt mehrere Rollen in einem Film spielt. Ich bin da nie so begeistert von. Es wirkt immer irgendwie seltsam. Und so ist es hier auch. Und dann kommen tatsächlich ein paar Sachen, die, wenn auch nur ganz kurzzeitig, die mir so ein bisschen gefallen haben. Dass denn, als Saba fährt ja dann irgendwann zu diesem Ort am Fuji Hinder, also am Aokigahara, in dem sich erst auffällt und wie sie da so lang wandelt, so an der Straße und im Hintergrund immer dieser Wald ist. Das waren zumindest so ein paar Momente, die durchaus audiovisuell vielversprechend sind. Auch als es dann Abend wird und so diese Abendstimmung so ein bisschen ganz nett eingefangen ist. Das waren so ein paar man muss schon fast sagen, Sekunden, viel länger war es ja eigentlich nicht, vielleicht eine Minute insgesamt, Da habe ich Potenzial drin gesehen. Da habe ich auf jeden Fall habe ich gesehen, dass dieser Film Atmosphäre und Stimmung liefern könnte, wenn er sich darauf stützen würde, auf das, was er gerade gezeigt hat. Was er natürlich nicht tut, wie wir gleich erfahren werden. Aber da waren so ein paar Momente bei. Und da ist mir dann auch nicht so, also man muss auch dazu sagen, dass der Film ja auch nicht in diesem Wald gedreht wurde, weil eben es dort ein Drehverbot gibt. Und so wurde der Film dann, bis auf diese Flughafenszene am Anfang, nicht in Japan gedreht, sondern in Serbien. Und das, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt aufgefallen ist. Also mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe es natürlich gelesen, aber ich hätte denen das jetzt auch abgekauft, dass das vielleicht tatsächlich dieser Wald ist irgendwie.
Ja, ich habe das halt auch. Ich habe es erst danach erfahren und habe das halt auch einfach mal stumpf geglaubt. Aber wenn man es halt weiß, ist das halt auch schon wieder so. Naja, gut, schade. Aber in dem Moment ja auch absolut nachvollziehbar, wenn man da nicht drehen soll.
Ja,
ist das so.
Ja. Tja, Sarah lernt dann in diesem, ja, ist es unten im Hotel, in einem Hotelbau oder war das so eine Gaststätte oder wo sie ist, lernt sie dann halt den ja sehr vertrauenswürdigen Aiden kennen, der Sarah begleiten will und der auch darüber über diese Geschichte von Sarah und ihrer vermissten Schwester eine Story schreiben will. Und Aiden kennt halt auch so einen Guide, den er dann engagieren will, der die beiden dann durch den Wald führen soll. Und dann kommt tatsächlich wieder durchaus aus meiner Sicht ein ganz guter Moment, weil Sarah erzählt dann halt so von ihrem Kindheitsschicksalsschlag, den sie gemeinsam mit Jess erlebt hat, dass ihre Eltern einen Autounfall hatten. Und das Geniale, genial wäre jetzt übertrieben, aber das war für mich tatsächlich ein guter Moment, ist, dass sie halt erzählt von einem Autounfall, also erzählt sie Aiden, aber gleichzeitig sehen wir Bilder, die eine ganz andere Sprache sprechen, also dass dort eigentlich was ganz anderes passiert ist, was dann später auch noch ein bisschen, was hier schon offensichtlich eigentlich ist, was später, warum auch immer, dem Zuschauer nochmal erklärt wird. Aber das fand ich ganz gut, dass dieser Kontrast, sie erzählt es und gleichzeitig sehen wir als Zuschauer audiovisuell, dass es eigentlich eine Lüge ist, die sie da erzählt.
Ja, das stimmt. Das war eine nette Idee. Aber auch generell, ich wollte nochmal zustimmen. Ich finde auch, der Film hatte aber von Anfang an immer wieder schon eine schöne Bildsprache, aber der hat dann halt das weder durch Storytelling noch auch so durchs Editing gefühlt irgendwie aufrechterhalten können, dass da mal länger als ein paar Sekunden, wie du gesagt hast, Atmosphäre entsteht. Es gab ja auch noch dann, also mir fallen auch noch zwei, das ist halt wirklich ein Film, der hat viele unnötige Jumpscares. Ich glaube, erinnerst du dich noch an den einen am Anfang, wo sie im Taxi sitzt und dann der alte Mann einfach komplett random irgendein Typ einfach so an die Scheibe klatscht und dann weg ist und Schnitt und weg? Das ist so auch, glaube ich, in den Top 10 der irrelevantesten und komplett, das hat ja überhaupt gar nichts. Das ist ja nicht mal jemand, der irgendwie nochmal, irrelevantesten Jumpscares ever.
Es wirkt so ein bisschen so, hätten sie den Film fertig gehabt und festgestellt, dass daran nichts ist, wo sich die Leute erschrecken und haben dann überlegt, jetzt machen wir hier noch mal ein paar simple Schockmomente, die heutzutage einfach nur noch platt und ja, keinen mehr so hinterm Ofen mehr vorlocken. Ja, sehe ich ganz genauso. Also das war nix und das ändert sich auch nicht im Laufe des Films. Also immer wenn dann irgendwie was CGI-mäßiges passiert oder Jumpscare-mäßiges, ging eigentlich durchgängig in die Hose. Viel erschreckender ist eigentlich, dass wir erst nach einer glatten halben Stunde quasi unsere Protagonisten erst in den titelgebenden Schauplatz den Wald aufbrechen und das einfach so komplett langweilig war bis dato schon, ne?
Ja.
Also bis auf jetzt diese halt ein paar Sekunden, aber das sind ja halt trotzdem schon eine halbe Stunde und ich war jetzt nicht so, dass, also sagen wir es mal so, man hat es herbeigesehen, ach, und man hat so gedacht, ach, endlich geht's los, so in dem Sinne.
Das Ding ist halt, die versuchen ja, also beziehungsweise der Film versucht ja auch in dieser ersten halben Stunde sehr stark erstmal zu etablieren, dass die dort ansässigen Japaner und Einwohner halt definitiv daran glauben, dass dieser Wald sehr verflucht ist. Das zeigen die ja ganz oft recht, also das wird ja einem recht oft sehr plakativ klar gemacht, wenn sie zum Beispiel dann irgendwie das Klassenzimmer betritt und die Kinder auf einmal alle Angst vor ihr haben, weil sie ja so aussieht wie ihre Schwester, obviously. Und sie denken halt, sie ist jetzt ein Geist, der aus dem Wald zurückgekommen ist. Und die drehen halt, also die kriegen richtig Panik. Und auch sonst wird die halt von jedem Menschen, den sie trifft und dem sie erzählt, dass sie in diesen Wald gehen muss, wird die davon abgeraten. Wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, ob das jetzt halt, also ich meine, einerseits, ich habe es ja eben so ein bisschen erklärt, warum der Wald so ist, wie er ist. Wiederum ist es schon wieder unglaubwürdig, meiner Meinung nach, dass dann halt natürlich die Menschen, die da leben, das so krass glauben. Also
das ist ein bisschen Blair Witch-haft, so auch wenn das erzählt wurde am Anfang so.
Ja. diesen Trivia-Fakt, den du genannt hast, von wegen dann, den, ich weiß auch nicht, wie recht man dem glauben soll, weil wenn man ein bisschen drüber liest, dann machen da schon viele Leute auch einfach nur einen entspannten Urlaub drin in dem Wald oder beziehungsweise gehen da halt mal durchspazieren. Das klingt schon ein bisschen nach PR auch, aber naja.
Ja, mit Betreten des Waldes verändert sich dann Sarahs Psyche relativ schnell und da gibt's dann auch wieder, deswegen immer, also ich habe hier so ein paar lobende Punkte, aber die ergeben natürlich in der Summe am Ende immer noch kein gutes Ergebnis, aber ich will dem Film halt nicht unterstellen, dass er völlig verkackt hat, deswegen muss ich die zwei, drei guten Sachen, die mir gefallen haben, mal ein bisschen rauspicken. Das fand ich ganz gut, wie denn da so ein bisschen mit diesen Nahaufnahmen, mit diesen Makroaufnahmen und so ein bisschen umherspielt. Der Film ist halt alles so ein bisschen nur auf visueller Ebene, aber das ist halt so, wo ich, was mich so ein bisschen am bei der Stange gehalten hat, so ein bisschen.
Mhm. Aber ich fand auch, ich hatte die, ich glaube auch so zwischen gerade der Anfang, wo sie in den Wald gehen, zuerst mit dem Guide und dann auch die erste Nacht dort übernachten, so in der Phase hatte ich durchaus irgendwie 5 bis 10 Minuten oder vielleicht auch ein bisschen länger, wo ich jetzt wirklich auch dachte, okay, cool, ich glaube, das könnte mich jetzt, zumindest ab jetzt, durchaus unterhalten. Das finde ich jetzt, also da gab's, gehen wir gleich noch drauf ein, aber so in dieser Phase hatte ich ernstzunehmende Hoffnung.
Ja, die rein drehbuchtechnisch schlechteste Szene, fand ich, kam dann, weil Sarah findet halt jemanden tot im Baum hängen. Und ich glaube, Aiden hängt ihn dann ab und trägt ihn sogar irgendwie noch so ein Stückchen da durch die Gegend oder legt ihn auf den Boden. Und das ist halt eine Leiche, die da schon ein paar Tage hängt. Und da müssten theoretisch überall Insekten sein und das ist auch schmutzig und sowas, weil das ja auch natürlich auch halt, wie gesagt, durch die Natur schon ein paar Spuren hinterlassen hat, aber wenn du dann siehst, wie Aiden die Leiche abgehängt hat, das einfach bei ihm nichts hinterlassen hat. Die haben da nichts gerochen, da sagt keiner, das stinkt ja, oder er ist auch nicht schmutzig und sowas, und das war alles ein bisschen komisch irgendwie, also es war eine vollkommen unnötige Szene.
Das stimmt. Und ich meine, in dem Wald leben ja auch Tiere, also könnte schon davon ausgehen, dass die Leichen da, wenn sie jetzt so wie sie aussah, dass sie da schon so lange hingen. Naja. Ja, doch.
Dann finden sie ja dieses Zelt von Jess, dieses gelbe Zelt. Falls du dich erinnerst, ja.
Ja, das ist da,
der, klar, das definitiv. Ist der Moment, klar, das war irgendwie erwartbar, dass es kommt, aber dann dachte ich so, ja, ich weiß nicht, da hatte ich dann auch wieder Hoffnung, so wie du auch, so, das sind so ein paar Momente, wo du denkst, jetzt könnte der Film vielleicht doch noch so einen Bogen kriegen, irgendwie, dass er hin zum Guten, aber es hat halt auch nichts gebracht, weil dann irgendwie so, das auch wieder so stereotypisch ist, dann sagt der Guide, ja, nee, wir müssen umkehren, wir können hier auf keinen Fall die Nacht verbringen und unsere weißen Pappnasen hören natürlich nicht drauf, ne? Gut, klar, sonst wäre der Film vielleicht auch zu Ende, aber...
Das stimmt. Ich merke auch halt gerade, es ist, also ich habe, man hat ja viele Kritikpunkte an dem Film, aber es fällt mir auch ein bisschen schwer, so allumfassend zu beschreiben, warum der Film mich auch jetzt in dieser Phase und was danach kommt, insgesamt halt nicht überzeugt hat. Weil ich finde, so wenn wir jetzt drüber reden, das klingt eigentlich alles gar nicht super blöd von der Idee, aber ich kann nicht so richtig den Finger drauf halten, warum das, also später schon noch, aber warum das jetzt schon so wack ist, ich weiß es nicht, so, weiß nicht,
ja, weißt, es wirkt was ich meine, weil du halt auch die ganze Zeit weißt, was passiert, also da passiert ja, du bist ja nie überrascht von dem, was du siehst,
ja.
Irgendwie war das klar, dass dieses Zelt kommt, irgendwie war das klar, natürlich finden sie eine Leiche, die im Baum hängt, und natürlich hat dieser Wald, diese Umgebung, diese Atmosphäre, diese, nennen wir es jetzt mal Fluch oder sowas, natürlich Auswirkungen auf Sarah. Und das ist all das ist halt komplett durchgängig vorhersehbar und das ist halt das Blöde.
Ja,
und
das stimmt.
Dann hast du halt wirklich dieses, wo sie dann, gut, du hast es so ein bisschen gelobt, ich nenne es jetzt einfach mal 15 Minuten Waldlatscherei, wo es ohne große Ereignisse, wo nichts passiert, dann wird es dunkel und dann übernachten sie am Feuer und dann ist auch wieder typisch und auch irgendwie so, na, das ist wieder so, ich überlege die ganze Zeit und denke irgendwie die ganze Zeit, dass sie versucht haben, eigentlich einen J-Horror-Film zu drehen. Also natürlich nicht nur, weil er in Japan spielt, sondern halt auch mit diesen ganzen Elementen. Weil es irgendwie so ein bisschen, er wirkt so wie ein Remake. Verstehst du das? Als ob es dazu einen original japanischen Film geben würde und das hier ist das schlechte US-Remake davon. So wirkt es an vielen Stellen. Weil dann hast du das nachts, hört sie dann Geräusche in der Nähe vom Zelt Und das ist natürlich vielleicht auch mal kurz, muss ich sagen, das war die gruseligste Stelle im Film, gebe ich auch zu, auch wenn es nur kurzzeitig war, bis dann wieder nach wenigen Sekunden halt ein doofer Jumpscare kommt, wo dann einfach nur eine Hand hinpackt und die Stimmung killt und dann hast du halt dieses Mädchen, Hoshiko, was Sarah am Wald trifft und sie warnt ja dann Sarah vor ihrem Begleiter, vor Aiden, wir wissen noch nicht warum, aber das ist so typisch. Na klar, bevor die Geister kommen, muss natürlich erstmal noch ein japanisches Mädchen, ein kleines Schulmädchen, in Schulmädchenuniform da auftauchen, ne? Was auch sonst.
Ja, das ist halt wirklich, das ist ein Kritikpunkt, der einfach zu benennen ist, weil das war einfach nicht gut. Also weder ist dieses Schulmädchen ist einfach, es ist zu plakativ, genau wie du gesagt hast, der Versuch, da J-Horror-Trope, der Versuch ist geschickt einzubauen, also es wirkt einfach unfassbar unfreiwillig und ja, das ist so. Dieser Wald hat auch, also ich meine, der Wald ist offensichtlich verflucht, ist er wirklich, haben wir jetzt verstanden. Aber dieses Konzept, wie er verflucht ist, ist sehr schwammig. Es ist irgendwie, der Wald möchte, dass die Menschen, die da hingehen, die traurig sind, das ist angeblich der Angriffspunkt. Wenn jemand traurig ist, kann der Wald angreifen. Deswegen muss man davon ausgehen, wird dieser Aiden halt auch per se davon überhaupt nicht betroffen, weil er anscheinend so ein Sunny Guy ist und relativ happy. Und die Sarah wiederum ist traurig, aufgrund wahrscheinlich, ne, den Tod der Eltern und so weiter.
Schwester weg.
Genau, Schwester weg. Also das ist per se nachvollziehbar. Aber wie der Wald das dann macht, ist so sehr, sehr random. Da gibt's halt natürlich dieses Schulmädchen, okay. Dann gibt's Illusionen, aber dann gibt es auch, und das ist eine Stelle über, ich glaube, da könnten wir jetzt theoretisch hingehen, weil es genau da reintrifft. Du hast ja schon eben erwähnt, der Geist warnt sie vor Aiden. Das heißt, der Wald versucht quasi, dass sie Misstrauen hat gegenüber Aiden. Und wenn man jetzt, wenn das vielleicht der erste Horrorfilm wäre oder so, dann wird man jetzt das vielleicht nicht sofort riechen, dass das natürlich fake ist vom Wald, weil die einfach nur dieses Pärchen quasi da einfach nur Misstrauen schüren wollen. Und dann gibt es halt den Moment, wo sie anfängt, Aiden zu misstrauen und dann auch tatsächlich aufdeckt, dass er sie wohl mal angelogen hat, weil er ihr näher kommen wollte, weil halt sein eigentliches Interesse ist ja diese Reisegeschichte und er interessiert sich auch so sehr für sie, weil das natürlich auch eine tolle Geschichte ist, jetzt von Sarah und ihrer eineigigen Zwillingsschwester. Darüber kann man natürlich fabelhaft schreiben, wie sie sich fühlt, und dann interviewt er sie auch immer so ein bisschen und sie lässt das auch am Anfang mit sich machen, findet das okay. Aber irgendwann, gerade durch diese Schulmädchen, hat sie dann den Glauben, dass er Jazz halt auch schon, bevor sie da angekommen ist, mal getroffen hat. Und glaubt dann halt, dass er auch schuld ist dafür, dass Jazz überhaupt hier ist, beziehungsweise auch sie vielleicht umgebracht hat, wie auch immer. Und dann gibt's ja auch dann diesen Moment, wo sie dann sein Telefon, sein Smartphone nimmt quasi, so sie sagt ihm, gib mal das her, ich trau dir nicht, ich möchte Sachen drauf sehen, und findet dann Fotos von Jazz auf diesem Foto, auf diesem Telefon, und das ist dann auch so, das fand ich irgendwie so blöd, weil ich jetzt, es war, kannst du mich gern korrigieren, so hab ich's verstanden, es war auch der Wald, diese Fotos haben darauf nicht wirklich existiert, so. Aber das ist dann schon so,
es ist so, so random, dass, als ob der Wald so agieren würde, wie es gerade passt fürs Drehbuch, so. Der Wald hat quasi kein Konzept.
Genau, der Wald ist sehr konzeptlos, beziehungsweise, oder er ist übermächtig, kann alles, aber, naja, danach, aber halt auch nicht, ich meine, der Wald könnte ja auch einfach, keine Ahnung, ein Tier erscheinen lassen, das alle auffrisst. Es muss schon so ein selbst beigeführter Tod sein. Irgendwie ist, genau was du gesagt hast, der Wald hat kein schlüssiges Konzept und deswegen macht es irgendwie keinen Spaß, weil alles fühlt sich so an wie, ja, was könnten wir mal machen, dass der Wald sie irgendwie verarscht.
Ja, was haben wir schon mal irgendwo gesehen in einem anderen Film? Und dann ist halt noch das, was ich halt wirklich hasse in Filmen, was ich einfach wirklich nicht mag, wenn Leute im Film ihren Verstand verlieren. Das nervt mich einfach immer so extrem. Da reden wir dann noch demnächst in unserem Blair Witch Project Podcast, jetzt habe ich schon gesagt, in unserer Blair Witch Episode, drüber noch ein bisschen ausführlicher, aber es ist halt hier auch so. Sarah verfällt halt, nicht verfällt, verliert immer mehr ihren Verstand. Und sieht komische Geister gestalten und dann fällt sie ja in so ein Loch, in so eine Art Höhle, und dann trifft sie halt wieder auf Hishiko, auf dieses CGI-Mädchen, hätte ich beinahe gesagt, so das japanische Schulmädchen. Aber danach kam halt wieder gleich so eine CGI-Fratzen. Und das ist halt alles so stereotypisch, alles so vorhersehbar. Und dann ist natürlich Aiden rechtzeitig, den sie ja eigentlich vergrault hat vorhin in der Szene, die du beschrieben hast, und ist natürlich pünktlich wieder da, um sie zu retten. Dann gehen sie zusammen in so eine Hütte, wo sie dann wieder diese Wahnvorstellung hat, Und ich hasse denn dieses nervige Verhalten, und wir als Zuschauer wissen ja eigentlich dann mittlerweile schon, dass Aiden irgendwie nichts hat, aber sie denkt dann wieder, dass er dahinter steckt und bringt ihn um. So.
Ja, das ist halt, es ist unfassbar schwer, einem Protagonisten zu folgen, der halt der anderen Figur misstraut, wir aber, weil man das halt wirklich vorhersehen kann, wissen, dass er nicht schuldig ist. So. Also, oder ich habe es zu keinem Moment geglaubt, und am Ende war es ja auch nicht so. Ja. Das ist halt offensichtlich der Wald. Und dann ist es halt blöd, einen Protagonisten zu folgen, der halt offensichtlich alles falsch macht. Und ich kann halt gar nicht, die Motivation ist halt offensichtlich, ja, der Film hätte versuchen können, diese Metaebene, also wenn er gut wäre, hätte der Film es geschafft, dass wir daran zweifeln, ob sie ihm jetzt aus Grund oder aus gutem Grund oder aus schlechtem Grund misstrauen. Ja. Dass man selber quasi überlegt hätte und mitgefiebert hätte, ist Jaden vielleicht wirklich jemand, der Jazz irgendwie vor 5 Tagen hier irgendwie mit in den Wald genommen hat, ihr was angetan hat und jetzt hat er noch Bock auf die Schwester gehabt oder was auch immer. Wenn man das zu irgendeinem Zeitpunkt des Films glaubwürdig verkauft bekommen hätte, dass das eine valide Option gewesen wäre, dann wäre es spannend gewesen. Aber so ist es halt irgendwie leider nicht spannend. Denn
fällt dann irgendwann Sarah ein, dass das doch alles nicht so echt war. Und dann geistert sie halt durch den Wald und sieht überall Erscheinungen. Und dann kommt dann noch der nächste Kniff wieder dazu. Dann will der Film uns hier noch so eine Art Twist auftischen. Wenn wir parallel dazu sehen, wie halt Jazz quasi mit, ich glaube, das war, ja, mit Polizei kommt sie dahin und mit dem anderen Guide, ne? Die dann, wie sie Sarahs Schreie hört und zu ihrer Schwester in den Wald hinein eilen will. Wie war das? Nee, Quatsch. Nee, jetzt muss ich selber also überlegen. Nee, das war ja getrennt voneinander. Nee, jetzt bringe ich was durcheinander gerade.
Alles gut. Was auch noch wichtig ist, was wir jetzt nicht so konkret erwähnt haben, ist ja auch, dass Jazz, obwohl sie an nichts Spirituelles glaubt, was den Wald angeht, zumindest zu Anfang des Films, ist sie durchaus aber fest davon überzeugt, beziehungsweise ist der Meinung, dass sie und ihre Zwillingsschwester eine Verbindung haben, die quasi ihr eindeutig sagt, dass sie noch lebt.
Genau.
Und auch das ist wohl so, in diesem Universum des Films funktioniert das bei den beiden so, weil ich weiß nicht, ob das war, worauf du hinaus wolltest, dann am Ende wird's dann halt quasi so umgedreht, dass dann Jazz durchaus nochmal darauf sich bezieht und sagt, oh, jetzt ist nur noch Stille. Und das war halt schon in dem Moment, als dann Sarah gestorben ist. Ja.
Ja, also man muss dazu sagen, also Jazz war ja dann auch, sehen wir dann auch auf einmal.
Ja,
und das war halt genau und ja. Sie bemerkt dann wie Sarah schreit und hört das und will dann hineilen, so war es nämlich, und aber gleichzeitig kam halt von der anderen Seite kam halt der japanische Guide mit der Polizei und hat die da schon hingebracht wie war das denn noch, ach genau, und dann ich bin gerade völlig auf dem falschen Fuß hier.
Soll ich sonst nochmal versuchen, das zu...
Liebe Zuhörer, lieber Pascal, versuch doch bitte nochmal meine Gedankengänge zu ordnen.
Also, ich gehe nochmal ein Stück zurück und dann kommt das, glaube ich, nochmal auch automatisch wieder ins Gedächtnis. Also im Endeffekt war es dann ja so. Aiden hat sie aus diesem Loch wieder rausgezogen. Dann sind sie beide zu dieser Hütte. Dann hat sie gedacht, dass er dort Jazz im Keller eingesperrt hat, weil der Keller, also beziehungsweise der Wald ihr wieder eine Illusion gezeigt hat. Dann daraufhin hat sie, wie du gesagt hast, dann ja ihn umgebracht, dann hat sie auch erkannt, dass das Quatsch war, wie du schon gesagt hast, und ist dann in den Wald alleine losgetigert. Aber sie ist ja, nochmal, nachdem sie ihn umgebracht hat, ist sie dann in den Keller, weil sie gehofft hat, okay, cool, Jazz ist da, dann rette ich sie jetzt mal. Trifft dann aber da halt auf eine Jazz, die halt wesentlich jünger ist, und bekommt dann dort nochmal, das, was du auch schon am Anfang erwähnt hast, nochmal das Szenario präsentiert, wie ihre Eltern halt gestorben sind, und zwar ja nicht durch diesen Autounfall, sondern wie ich das jetzt richtig verstanden habe, hat der Vater halt seine Frau genau. Und danach sich umgebracht. Genau. Und der virtuelle Vater, der dann da halt im Wald liegt, klammert sich dann an Sarah fest, sie versucht seinen Arm abzuschneiden, und das war halt nur ein cleverer Trick des Waldes, weil sie mit dem Messer dann ihre eigene Pulsader erwischt und sich auf diesem Wege dann durch den Wald ausgetrickst, dann doch im Endeffekt selbst zugeführt, also selbst umgebracht hat. Und immer zwischen diesen, also immer wenn da, während das passiert, haben wir halt in Zwischenschnitten, das erste Mal sehen wir auf einmal Jazz, was auch meiner Meinung nach mein größter Kritikpunkt am Film ist einfach, dass null, also die Auflösung ist so unbefriedigend, weil der Film uns ja vielleicht einfach verkauft, dass Jazz, wo man sich die ganze Zeit noch vielleicht gefragt hat, was ist denn jetzt eigentlich mit der passiert?
Ja,
die hat einfach 5 Tage in dem Wald gechillt, überlebt und lebt noch und ist jetzt da, wird von der Polizei gefunden,
genau,
und geht raus. Das ist so unbefriedigend, das ist unfassbar. Das ist so schlecht, vor allem, und sie sieht aus, als ob die sieht auch noch so frisch aus, als ob sie so frisch geschminkt und so, als ob sie vielleicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, 10 Kilometer so durch den Wald gejoggt ist und dann vielleicht einmal gestolpert ist.
Ja, es war wirklich unbefriedigend.
Das war extrem unbefriedigend. Und dann sagt sie dann halt, als sie dann quasi zu den Polizeiautos geführt wird, fragt dann, ich glaube, das ist ihr Freund oder ich weiß nicht wer, fragt sie dann, ob Sarah bei ihr ist. Und da erfährt sie dann halt, dass Sarah sie in den Wald gesucht hat und sagt dann nein und möchte dann ja wieder in den Wald eilen und bricht dann ab, weil sie sagt, jetzt hat sie hat jetzt diese Verbindung verloren, von der auch schon Sarah gesprochen hat, dass sie halt immer weiß, dass ihre Schwester noch lebt und jetzt lebt sie nicht mehr.
Und da kommt auch das obligatorische Schlussbild.
Ja, klar. Dann der Guide guckt in den Wald, die Kamera fährt in den Wald und da kommt dann halt Zombie Sarah.
Ja, also es ist
Die Auflösung ist halt wirklich schlecht. Also, dass dem Film nichts Besseres eingefallen ist mit Jazz, da wäre echt Potenzial gewesen, da irgendwie noch die beiden aufeinandertreffen zu lassen oder was weiß ich. Aber dass die sich nicht einmal im Film sehen alleine und dass wir von Jazz eigentlich auch praktisch nichts mehr erfahren. Wir erfahren ja nicht mal, es wurde immer so ein bisschen erklärt, sie hat früher auch schon mal Suizidversuche gehabt. Sie hat eine Lieblingsautorin, das Buch liegt auch in ihrem Zelt und da wird halt auch wohl davon irgendwelchen Suizidgeschichten gesprochen. Deswegen möchte sie das auch so machen und dann hat sie sich jetzt aber wahrscheinlich nicht dafür entschieden, es zu tun und ist aber im Wald verloren gegangen, weil das ja wohl auch recht oft passiert. Oh, das ist so unspektakulär. Und dann fragt man sich natürlich auch, warum hat der Wald denn Jazz nicht beeinflusst?
Ja, weil sie happy in den Wald gegangen ist.
Ja, klar.
Man hätte halt auch gerne erfahren, warum ist denn Jazz in den Wald gegangen? Und das ist alles so, ich weiß nicht, das ist so, der Film hat halt so viele Momente, wo du denkst, er könnte hier ein bisschen Spannung aufbauen oder Handlungsstränge, die eigentlich Potenzial haben, von denen man eigentlich was sehen will, von denen man was erfahren will, aber die finden entweder nicht statt oder werden halt nach 2 Sekunden gekillt, und also die Handlungsstränge, und das ist halt total dumm, und das ist halt der macht halt so wenig aus seinem Thema und aus seinem Setting, und das ist auch so. Gerade weil wir es vorhin schon gesagt haben, ich meine zum Beispiel die japanischen Vorbilder, die der Film ja nun definitiv hat, die sind ja auch keine brutalen Filme, also sowas wie Ju-On oder Ringu und sowas, aber die sind halt, die haben halt einen Impact. Die haben halt was, wo du dich wirklich der mal gruselst, wo du Angst vor kriegst und das ohne, dass da jetzt explizite Gewalt passiert. Aber das hier in diesem Film, das war doch völlig harmlos und unspektakulär, wie du schon sagst. Da kriegt keiner Angst.
Nee, die funktionieren einfach nicht. Ist halt zu keinem, also weder das Schulmädchen funktioniert, noch diese Illusion, die sie hat. Wenn jetzt, einmal hat sie auch so eine Wunde, am Handgelenk, wo dann halt virtuelle Maden, die sie sich vorstellt, da durch ihre Haut gehen, und da versucht der Wald halt auch, sie wieder dahin zu treiben, sich doch da mit dem Messer die Pulsader aufzuschneiden, aber das ist, dann wird das doch direkt wieder abgebrochen, und es ist halt immer,
Sie hätte ja auch irgendwie, also ich finde es halt auch schade, dass der Film sich so wenig dann mit diesem Mythos selbst auseinandersetzt oder mit der Geschichte da. Das ist zwar natürlich, du hast eingangs erzählt, in der ersten halben Stunde versucht er ja so ein bisschen irgendwie was daraus zu machen, aber nach dem, was wir allein schon vorhin in unserer Einleitung gesagt haben, das war inhaltlich schon spannender und aufregender und interessanter als das, was halt dieser Film dann da bietet. Warum beschäftigt er sich nicht mit den Leuten? Warum erzählt er nicht was, warum die Leute sich dort umbringen? Da hätte man ja auch noch ein bisschen was Gesellschaftskritisches reinbringen können. Also warum die Leute sich generell auch so viel umbringen in Japan. Gut, das weiß jeder, aber das hätte er ja ein bisschen mit aufnehmen können. Und was Selbstmord bedeutet in Japan und sowas alles. Also der macht eigentlich auch seine Folklore, die er eigentlich schon da hat, macht er gar nichts. Und das ist halt einfach scheiße. Er kümmert sich ja gar nicht mehr am Ende drum rum. Am Ende kümmert sich jetzt drum, welchen J-Horror-Trope haben wir hier noch nicht bedient.
Ja, das ist allerdings sehr schade. Mir fällt es, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen schwer, jetzt noch so positive Sachen zu finden. Aber es ist halt auch wie so oft so, dass wenn der Film insgesamt einfach mich unterhalten hätte, dann weil ich glaube, das klingt jetzt schon so krass negativ, dass ich halt mehr oder weniger so auf jeden Kleinigkeit so drauf rumhacke, aber wenn er für mich insgesamt besser unterhalten hätte, dann würde man ja auch mehr hinnehmen. Aber so ist halt das Große und Ganze ist halt irgendwie schon so schwach, dass dann die Kleinigkeiten halt auch nerven. Und dann bin ich immer so, dass mich dann halt nach einem gewissen Zeitpunkt, wo ich halt jetzt ganz stark davon ausgehe, dass der Film keine Wende mehr schafft und mich dann irgendwie noch positiv überrascht, dass ich halt aktiv genervt bin und dann gehe ich auch nochmal sehr negativ da raus. Und das hat das Ende dann halt auch nochmal definitiv verstärkt. Ja,
vielleicht.
Was?
Ja, mach du es.
Ach so, wollte dich auch noch fragen, ob dich das auch gestört hat. Ich fand, da hat ja durchaus eine schöne Bildsprache auch an vielen Momenten. Die immer mal wieder dann eigentlich ganz nett aussehen und auch schön, schöne Einstellungen, schöne Szene gesetzt ab und an. Aber dieser Kampf zum Beispiel mit Aiden, der war so ein bisschen, das war so dunkel. Es gibt halt gutes Dunkel und schlechtes Dunkel. Ja. Und das war so Alien versus Predator 2 Dunkel. Das ist halt,
der Film,
siehst halt gar nichts.
Generell würde ich noch sagen, dass die Cinematografie so in Ordnung geht. Das ist nicht schlecht gefilmt alles und hat ja zwischenzeitlich seine stimmigen Momente, aber dann hast du halt immer auch wieder so ein paar komplett Negativbeispiele wie jenes, was du gerade erwähnt hast, oder auch das sind als sie in diesen, das war das, ja, wo genau, wo sie einmal 15 Minuten lang einfach nur durch den Wald rennen und nichts passiert, wo dann auf einmal so CGI-Nebel da auftaucht und dann da waren noch CGI-Bäume dazwischen und sowas alles. Das ist dann halt alles, was sich wieder aus dieser Immersion rausreißt und dann, ich weiß nicht, ob das so alles immer so notwendig ist, was da teilweise gemacht wird. Und ja, diese Kampfszene war auch, und auch das Ende sah ganz schlimm aus, das darf man auch nicht vergessen, also das obligatorische Schlussbild, wie ich es genannt habe, das sah auch fürchterlich aus. Und irgendwie ist sehr inkonsequent auch der Film, so sowohl in den Einzelteilen als auch in der Summe, das ist einfach nichts. Also ich nehme mal jetzt mein Fazit vorweg, ich frage mich einfach, was will der Film eigentlich von uns? Also was will er uns erzählen? Was bedeutet er? Hat er halt irgendwie nichts. Was will denn der Film von uns? Weißt du es? Nee. Will er uns jetzt irgendwie irgendwas über Selbstmord erzählen? Will er uns einfach nur einen japanischen Mythos erzählen? Will er uns nur mit kleinen Schockmomenten? Aber was will der von uns? Soll er uns irgendwie bedeuten? Soll er uns gruseln? Soll er uns ans Herz gehen? Emotional mitnehmen? Das tut er ja alles nicht. Und das ist irgendwie, um es mal salopp zu sagen, in der Summe so spannend, wie Bäume im Aokigahara beim Wachsen zuzusehen. Nämlich gar nicht. 2 Sterne von mir.
Ja, okay. Ja, das ist halt wirklich die Frage. Ich meine, wenn man das zusammenfasst, da ist ein Wald, der soll verflucht sein. Wir finden raus, er ist verflucht. Das ist okay. Und das ist eigentlich, klingt das ja, ein verfluchter Wald ist er per se, hat er ja Potenzial. Kannst ja was draus machen. Und dann ist das aber alles halt, wie du gesagt hast, oder wie wir auch zusammen quasi erörtert haben, so ohne Konzept und so irrelevant, was da alles passiert, dass das Potenzial halt null ausgeschöpft wird und ja, der Film halt schafft es weder Spannung aufzubauen, noch fiebert man für irgendeine der Figuren großartig mit. Der Jaden, den fand ich noch mitunter dann teilweise fast am charismatischsten, weil der auch mal hier und da eine vernünftige Entscheidung getroffen hat oder versucht hat, da wieder Vertrauen aufzubauen, wo Vertrauen verloren gegangen ist. Aber ja, es war halt auch nicht unerwartet, dass der jetzt stirbt. Ja, ich glaube, ich zurück merken schon, dass es mir irgendwie fällt es mir auch teilweise bei dem Film besonders schwer zu sagen, warum ich ihn nicht gut finde.
Ich glaube, da haben wir jetzt schon genug Beispiele gesammelt.
Ja, ich denke auch. Sei es drum, ich gebe dem Film 1,5 Sterne und würde ihn auf keinen Fall, also ja, da gibt's genug andere Filme, die in dem gleichen Wasserfischen, die das wesentlich besser machen.
Ich habe mir den extra für dieses unser Podcast-Format sogar das zweite Mal angesehen schon. Aber ich weiß nicht, ob noch ein drittes Mal folgen wird. Ich habe da meine Bedenken bei.
Ja. Erhebliche Bedenken. Ja, schade.
Ja,
schade für Natalie Dormer.
Ja, schade für sie und schade, dass dieser Wald so ungenutzt bleibt für einen guten Horrorfilm. Aber vielleicht kommt ja noch mal irgendjemand anderes, vielleicht auch jemand Japanisches und vielleicht gibt's sogar einen Film darüber in Japan. Da muss man mal recherchieren zum nächsten Mal, ob es da vielleicht sogar bessere Filme gibt drüber. Wie dem auch sei, in der nächsten Folge haben wir wieder einen, ja, man kann in dem Fall tatsächlich sagen, großen Gast dabei. und reden dann über eine Stephen King-Verfilmung. Um welche Verfilmung es sich dabei handeln wird, werdet ihr dann schon erfahren. Entweder als Teaser auf unserer Twitter-Seite oder ihr lasst euch nicht spoilern und hört einfach beim nächsten Mal wieder rein. Uns würde das freuen. Und bis zum nächsten Mal sind wir vielleicht dann auch wieder bei Spotify, weil wir nämlich, ich sag's jetzt einfach mal, weil ich bis dato noch keine Begründung gefunden habe, weil wir wegen Brutalität gesperrt wurden. Ich weiß es nicht, warum.
Ich habe auch keinen Plan. Also wir sind ja noch per se da, aber unsere Folgen sind nicht mehr da. Nee.
Aber ihr hört, wenn ihr uns jetzt hört, dann hört ihr uns eh woanders. Also von daher alles gut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Euer Chris und euer Pascal. Auf Wiederhören.
Tschüss.